Es geht um das große Thema, wie gehe ich mit dem Wort Gottes um, beziehungsweise es geht um einen Dreisprung, der sich in Esra 7, Vers 10 so anhört. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Ordnung und Recht zu lehren. Darüber möchte ich mich mit euch unterhalten. Über erforschen, tun, lehren. Und meine Behauptung wird sein, dass das etwas ist, was nicht nur den guten Esra betrifft, im Sinne von, na schön, dass der damals, das ist schon fast so 2500 Jahre her, dass der dieses Motto hatte, ja, erforschen, tun, lehren. Ich habe auch ein Motto, ja, das heißt vielleicht anders, das heißt vielleicht ein bisschen chillen und dann noch ein bisschen chillen und noch ein bisschen chillen, ja, irgendwie, man kann das ja ein bisschen entspannter sehen, das hört sich so arbeitsaufwendig an, ja, erforschen, tun, lehren. Ich bin einfach nicht so der Forscher, ja, ich bin halt vielleicht eher der Praktiker, ja, ich brauche da jetzt nicht so, statt erforschen, vielleicht Klospülungen reparieren, statt tun, so ein bisschen durch den Wald spazieren gehen, statt lehren, so ein bisschen ausschlafen. Dass man, also jeder könnte sich theoretisch so seinen Dreiklang zusammenreimen. Und meine Aufgabe wird sein, euch zu zeigen, dass das nicht gut wäre. Sondern, dass das, was wir hier sehen bei Esra, erforschen, tun, lehren, etwas ist, was die Bibel jedem Christen ans Herz legt. Ob uns das lieb ist, dass wir das hören oder nicht. Wir starten mal mit Studieren. Sagt die Bibel etwas über die Bibel? Ja, sagt die Bibel etwas über die Bibel, über den Umgang mit der Bibel. Also was fällt euch da ein? Was sagt denn die Bibel über die Bibel, außer Studieren? Oder Erforschen? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff Erforschen? Jetzt einfach mal biblisch. Was sagt die Bibel, wie wir mit der Bibel umgehen sollen? Also einfach mal so eine Bibelstelle. Ich bin hier. Da gibt es irgendwas mit Nachsinnen, Tag und Nacht, richtig. Du hast eine Stelle dazu? Sicherlich? Noch nicht. Also ich schreibe mal das.
Ich bin jetzt mit Josua 1,
Vers 8. Josua 1, Vers 8. Da ist da auch schon Nachsinnen dabei?
Da steht so.
Also wir schlagen mal auf Josua 1, Vers 8, auf den, ja, wollen diesen Hinweis unserer jungen Schwester einfach mal nachgehen. Josua 1, Vers 8. Und du liest jetzt mal laut vor, du brauchst dein gelbes Mikro. Josua 1, Vers 8. Ja, genau.
Lass das Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weiter handeln.
Das ist nicht schlimm. Schlachter schreibt das, denke ich, sehr ähnlich wie alle anderen auch. Was soll ich hinschreiben bei Josua 1, Vers 8? Wie sollen wir damit umgehen?
Forschen.
Ja, gut. Forschen. Hat jemand noch andere Ideen, was die Bibel über die Bibel sagt? Josua bekommt den Auftrag, macht deine Bibel auf, liest da drin. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, sollst darüber nachsinnen.
Ich bin doch was Neutestamentliches
aufstellen.
Oh, so ähnlich.
Okay, komm.
Timotheus, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. In Glauben und Liebe in Christus Jesus. Wobei man natürlich gesunde Worte sowohl als konkrete Worte des Paulus sehen kann, als auch im Übertragenen natürlich die Worte der Schrift, die er von Paulus auch gehört hat und deren Anwendung, also als erweitertes.
Okay, ja. Was soll ich jetzt hinschreiben? Welchen Aspekt des Erforschens betont der Vers? Sag mir doch mal, wo der Vers steht, 2. Timotheus 3. 1,13. Mhm. Okay, aber was soll ich hinschreiben? Was ist der Aspekt, der hier zum Erforschen dazukommt? Festhalten. Festhalten. Gut. Haben wir diesen Gedanken, dass wir das Wort Gottes festhalten und nicht vergessen sollen, noch an anderer Stelle in der Bibel? Wo ist euch das nochmal über den Weg gelaufen? Ihr habt die Frage verstanden. Wo ist das Prinzip, dass wir das Wort Gottes nicht vergessen sollen, dass wir es festhalten sollen, begegnen? Du müsstest das wissen. Du hast in einer Predigt drin, die ich gehalten habe, darüber. Okay.
Die BKB ist so. Johannes 10. Oder ist das 10?
Weiß ich nicht. Weiß nicht,
genau, woran du denkst. Johannes 10. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, meine Worte in euch bleiben.
Wenn ihr in meinem Wort bleibt. Klingt eher nach 1. Johannes, aber im Moment klingelt nicht genau. Klingelt noch nicht, worauf du hinaus willst. Es wurde gesagt, Psalm 119. Ja, also Psalm 119, nicht nur, dass er ewig lang ist, du findest natürlich irgendwie zu fast jedem Thema rund um die Bibel was im Psalm 119, aber da finden wir das.
Genau.
Also, du darfst gleich, Volker, ich will nur vorneweg den Psalm nehmen. Psalm 119, wenn wir den durchlesen, werden wir ein paar Mal auf Formulierungen stoßen, wie zum Beispiel in Vers 16. An deinen Satzungen habe ich meine Lust, dein Wort vergesse ich nicht. Der Psalmist stellt sich hin und sagt, ich habe eine Methodik entwickelt, wie auch immer die aussieht, dass ich dein Wort nicht vergesse. Schreib es mal hin. Hier gäbe noch viel mehr Stellen im Psalm 119, die diesen Aspekt betonen. Jetzt bist du dran.
Johannes 15, Vers 7, wo Jesus vom Weinstock redet. Und da sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen.
Okay, das heißt, Jesus geht davon aus, dass es etwas ganz selbstverständlich und auch irgendwie Notwendiges ist im Miteinander, das erhörliches Gebet und Nähe zum Wort, dass das zusammengehört. Okay, dann schreibe ich das einfach mal hier mit dazu. Ach, ich schreibe es mal so. Johannes, was war das? 15,7? Okay, noch ein bisschen weiter. Ich möchte das Sinnen gerne noch haben. Du hattest Sinnen, Josua 1, Vers 8. Du hast doch einen anderen noch was anderes für Sinnen, hä?
Ich wollte nur nochmal auf Psalm 119, das ist, also deine Gebote, Vers 98, deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde. Also Erforschung auf Weisheit
bringen. Gut, ich schreibe es hier unten hin. Das Ziel des ganzen Projektes ist nicht, sagen zu können, ich habe 1000 Bibelverse auswendig gelernt. Es ist Mittel zum Zweck, das, worüber wir hier reden. Und ein Ziel ist Weisheit. Da kommen wir wieder hin zum Thema Weisheit.
Eine Bibelstelle für das Tag und Nacht über Nachsinn ist noch Psalm 1, Vers 2.
Genau, lies das mal bitte vor.
Ich fange mal Vers 1 an. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg, der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht.
Sag mir mal, was Sinnen bedeutet. Oder andere, drüber nachdenken. Hat jemand mal eine Predigt drüber gehört, die das ein bisschen ausführlicher erklärt hat, wie diese Sinnen funktioniert? Was ist denn Sinnen?
Wir fallen da die Riemen ein, die sie sich auch noch umlegen.
Ja, das ist leider blöderweise draus geworden. Aber weil nämlich da steht, dass man das auf seinen hier machen hin und hier hin machen soll, überall hin machen soll. Aber es ist ein Bild. Wofür? Kommt, ihr seid alle Christen. Wie funktioniert Sinnen in eurem Leben? Ganz simpel. Erzähl mir, wie du in der letzten Woche gesinnt hast. Genau, nicht gesinnt, sondern gesinnt.
Situation hat im Leben, dass man darüber nachsinnt, wie Gottes Gedanken darüber sind.
Okay, das ist die Low Version. Ja, das ist. Jetzt gehen wir in die Mitte. Weil das wäre, ich habe einen Impuls von außen und erst, wenn der Impuls von außen kommt, fange ich an zu sinnen. Das ist noch nicht das, was sie vorgelesen hat. Ja, ohne Scherz. Psalm 1, Vers 2. Wollt ihr glücklich werden oder nicht? Dann wollen wir schon mal eine Frage stellen. Also wer jetzt noch sagt, ja, ich möchte glücklich werden, für den gilt der Vers.
Mach das mal andersrum. Man liest erstes Wort und willst dann konkret umsetzen.
Wie machst du das? Konkret.
Wenn ich zum Beispiel ein Gebot höre, wie ihr deinen Vater und deine Mutter überlegt, wie kann ich das umsetzen?
Okay. Aber was heißt Sinnen dabei? Anderes Wort für Sinnen.
Aktiv nachdenken.
Weiter. Blubbert mir mal alles zu, was zum Thema aktiv nachdenken. Wie macht man denn aktiv nachdenken?
Zu studieren.
Die
die Gedanken nicht zulassen, dass sie woanders hinlaufen.
Gut, für Frauen ganz, ganz wichtig. Nein, ohne Scherz, ja, weil. Okay, Punkt. Das ist ein ganz anderes Thema.
Ich sage nur, um die Frauen zu entlassen, ist für mich aber auch wichtig.
Super, okay, also auch für Männer. Wie läuft aktiv Sinnen über die Bibel ab? Fragen stellen an den Text zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Notizen machen gehört dazu.
Und sich überlegen, was es jetzt praktisch für mich bedeutet, was ich tun muss.
Überlegen, ja, du kannst auch noch nicht vorgreifen, Frau Schaper. Ja,
überlegen, was ich tun muss, aber noch nicht tun.
So. Okay.
Was gut wäre zu tun.
Was gut wäre zu tun, ja, die Liste der Sachen, die man immer schon mal tun wollen würde. Nachdenken. Okay, ihr merkt, die Bibel sagt, wenn du glücklich werden willst, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sinnen. Was gehört noch zum Umgang mit der Bibel? Schlagen wir mal auf 5. Mose 17. 5. Mose 17. Da heißt es in Vers 18. Und es soll geschehen, wenn er, das ist der zukünftige König, auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben. Ich glaube, bei Schlachter heißt es schreiben lassen. Aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein, die Abschrift. Und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun. Komisch, ja? Der liest und tut. Ja? Womöglich wird er dafür verantwortlich, dass er noch andere lehrt. Ja? Aber gut. Damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht. Damit er die Tage in seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Also 5. Mose 17, ab Vers 18. Lesen. Es hört sich so platt an. Aber die Bibel geht irgendwie davon aus, oder sagen wir, Gott, der sich überlegte, mache ich eine Buchreligion oder mache ich keine Buchreligion? Kam auf die Idee, wir machen eine Buchreligion. Warum eine Buchreligion? Naja, damit die, die zu ihm gehören, lesen. Und zwar regelmäßig, oder um genau zu sein, um dieses Beispielhafte hier im Leben eines Königs alle Tage seines Lebens darin zu lesen. Da geht kein Tag ins Land, wo er die Bibel nicht aufmacht. Darin zu sinnen, darüber nachzudenken, aktiv. Und es ist nicht nur damit getan, dass wir unsere Gedanken nicht abgleiten lassen. Ich glaube, dass die große Herausforderung darin besteht, in unserer Zeit, wo wir so mit Informationen zugemüllt werden und uns über so viel Gedanken machen müssen. Ich schmunzelte vor wenigen Tagen, stand ich bei Kaufland vor einem Regal. Ich wollte Müllbeutel kaufen. Okay, du stehst vor einem Regal und denkst dir nichts Böses, weil du willst eigentlich nur Müllbeutel, um damit den Hundekot, der draußen bei uns immer im Vorgarten ist, aufzusammeln. Ey, da gab es über ein Dutzend verschiedene Sorten von Müllbeuteln. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt stehe ich hier und muss eine Entscheidung treffen, welchen Müllbeutel. Und lese mir durch, ja, antimikrobiell beschichtete Müllbeutel, Müllbeutel mit Henkeln, Müllbeutel mit einfache Müllbeutel, doppelt verstärkte Müllbeutel, gelbe Müll, schwarz. Ich dachte, dieses Leben ist einfach irre. Also ich habe manchmal so Momente, ja, wenn ich hatte das nochmal an dem gleichen Tag, als ich Walnüsse suchte für meine Frau. Und es gibt an drei Orten bei Kaufland Walnüsse. Hä? Ja, kann sein, dass es bei Aldi einfacher ist. Also es gibt an drei Orten. Ich habe natürlich nur an zweien gesucht. Super. Ja. Also du stehst manchmal vor diesem Leben und denkst dir, das kann doch alles nicht wahr sein. Da gibt es so viele Informationen, die wir prozessieren müssen, die irgendwie für unser Leben wichtig sind, um sowas Simples zu tun, wie Müllbeutel zu kaufen, für meine Frau irgendwie Walnüsse zu kaufen. Und ich habe jetzt noch nicht angefangen, mit euch darüber nachzudenken, was es bedeutet, mit irgendeinem Amt in einem Schriftverkehr zu stehen. Ich habe vor kurzem einen Brief bekommen vom Finanzamt, der war so kompliziert, ich habe ihn mir aufgehoben, einfach weil der erste Satz, ich dachte, viel Spaß, ihr lieben Ausländer da draußen. Sie wollten mir nur sagen, Sie haben vor x Jahren mal Einspruch erhoben, der ist inzwischen gerichtlich beschieden und Sie kriegen nichts. So hätte man das schreiben können. Aber es klang ganz anders. Es klang so. Und ich denke mir, Mann, ist das kompliziert. Und wir leben in einer Welt, in der so viel auf uns einströmt, wo wir so viel an Informationen verarbeiten müssen, dass wir tatsächlich in der Gefahr stehen, das wirklich Wichtige unter der Last des Dringlichen und scheinbar Wichtigen aus unserem Leben hinauszudrücken. Und das, was wirklich wichtig ist, jetzt wenn ich mal die Bibel nehme, ist die Bibel. Oder um mit euch einen Vers zu studieren aus den Sprüchen. Sprüche Kapitel 2. Wir hatten vorhin schon bei Walli ein bisschen Sprüche. Bin jetzt vor kurzem wieder erschrocken über die Ernsthaftigkeit und über den Grad an Verheißungen, der einhergeht mit dem Thema Studium oder Erforschen von Wort Gottes. Hat mich ein junger Mann hier im NT-Kurs gefragt, was ist das Wichtigste für mich als junger Mann? Was muss ich jetzt, wo muss ich den meisten Wert drauflegen? War meine Antwort, wenn du es klug anstellen willst, dann ist die größte Aufgabe, die du als junger Mann um die 20 hast, und das gilt natürlich auch für Frauen, aber er hat mich halt als Mann gefragt, dass du schnell das hier kriegst, Weisheit. Dass du mit allem, was du hast, mit allem, was dir an intellektuellen Fähigkeiten gegeben ist, mit deiner Zeit, dass du dich da reinbohrst. Da heißt es in Sprüche 2, Vers 3, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme. Wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst. Und gemeint ist hier die Suche nach Weisheit, der Kampf, der aktive Kampf, die vollständige Hingabe an das eine Ziel. Ich möchte weise werden. Ich möchte das, was Gott mir zu sagen hat, wirklich ergreifen. Wenn du das tust, wenn du da hinterher bist, wenn du dieses Thema Weisheit nicht aus dem Blick verlierst, wenn du es zu deiner Priorität Nummer 1 machst, wenn du an dieser Stelle Gas gibst, wenn du sagst, ich will weise werden. Es gibt nicht unendlich viel zu wissen in der Bibel. Man kann nicht die nächsten 50 Jahre immer wieder super Neues entdecken. Es gibt grundlegende Weisheiten, grundlegende Züge geistlichen Lebens, die man irgendwann verstehen muss. Und zwar schon als junger Mensch, wenn es irgendwie geht. An dieser Stelle hört euch diese Verheißung an. Wenn du das tust, wenn du sagst, ich will verständig werden, weise werden, dann ist die Verheißung, dann wirst du verstehen. Die Furcht des Herrn. In der Bibel ist dieser Begriff, er steht sowohl für die Gebote Gottes, als auch für die Beziehung, die wir zu Gott haben. Und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Das heißt, wir werden Gott selber verstehen. Über den Weg Weisheit, der sich ableitet aus dem Umgang mit der Schrift, gewinnen wir einen Zugang zu Gott. Warum? Denn der Herr gibt Weisheit. Wem? Dem, der sich mit seinem Wort beschäftigt. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Ist das nicht schön? Gott spricht sein Wort und indem ich mich mit seinem Wort beschäftige, bekomme ich von Gott Erkenntnis und Verständnis. Und es geht weiter. Wie ist der gesegnet, der sich mit seinem Wort beschäftigt? Gott hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln, indem er behütet die Pfade des Rechts und den Weg seiner Frommen bewahrt. Du willst unter dem Schutz Gottes leben? Ja. Ehrlich? Ja. Du glaubst, dass es gut ist, wenn deine Familie unter dem Schutz Gottes lebt? Ja, bin ich von überzeugt. Dann gebe ich dir einen Tipp. Friss dich hinein in das Wort Gottes. Nicht oberflächlich. Nicht auf der Ebene von Kalenderblättern. Nicht auf der Ebene von Kindergottesdienst, Simpelweisheiten. Friss dich wirklich rein. Fang an mit Lesen, weil das ist das, womit wir alle anfangen. Aber wenn du liest, ach, ich habe meinen besten Freund zum Bibellesen vergessen. Ich glaube, ich habe ihn echt vergessen. Ich wollte euch meinen besten Freund zum Bibellesen mitbringen und ich habe ihn zu Hause liegen gelassen. Das ist einfach nicht wahr. Mal schauen, ob ihr auch so einen besten Freund habt. Du hast bestimmt einen besten Freund zum Bibellesen dabei. Ja. Darf ich mal hier aufmachen? Okay. Mal schauen, ob hier ein bester Freund zum Bibellesen ist. nochmal rumschauen. Vielleicht hast du einen besten Freund zum Bibellesen. Lass mich mal hier reinschauen, ob du einen besten Freund zum Bibellesen hast. Hat auch keinen besten Freund zum Bibellesen. Das ist aber echt schade. Wo ist der beste Freund? Ich suche einen besten Freund zum Bibellesen. Darf ich mal bei dir reinschauen, ob du einen... Hast du einen besten Freund zum Bibellesen? Ja, aber die sind alle so hässlich. Ja, das ist... Okay, also ich nehme mal den zweitbesten Freund zum Bibellesen. Der beste Freund zum Bibellesen wäre ein Druckbleistift. Der zweitbeste Freund zum Bibellesen ist ein Bleistift. Warum? Warum ist das der beste Freund zum Bibellesen? Ganz einfach. Weil, wenn du vom Lesen zum Sinnen kommen willst, man könnte auch einen Kugelschreiber nehmen, richtig, klar. Aber das ist jetzt ja nur ein bisschen der Spannung wegen. Warum brauche ich einen Bleistift beim Bibellesen? Das sage ich dir. Weil die meisten Leute bleiben hier stehen und kommen überhaupt nicht mehr nach da. Warum kommen sie nicht mehr nach da? Weil sie zwei Dinge nicht tun. Und du kannst mehr Dinge sagen, aber zwei Dinge sind von existenzieller Bedeutung. Du musst es lernen, ein Fragezeichen zu machen in deiner Bibel, wenn du eine Frage hast. Wenn du das nicht tust, wird dein Bibellesen sehr schnell sich einfach erschöpfen in, es macht mir keinen Spaß, weil ich verstehe nichts. Mach ein Fragezeichen und hol dir die Antworten zu den Fragen. Da sitzt jemand, löcher ihn, schreib ihm E-Mails, ja, gib alles, was du hast, drüber, ja. Ich verstehe das nicht, Ansgar, ich sollte hier Ezra lesen, oder? Schreib's ihm. Er wird es mir schon weiterleiten, wenn es zu viel wird. Wenn du die Fragen nicht beantwortet bekommst, die du an die Bibel hast, dann wird Bibellesen langweilig und du wirst nichts dazu lernen. Und das Zweite, du wirst, wenn du das nicht machst, nicht in einen Prozess kommen, wo du ins Nachdenken kommst. Nur wenn du Fragen an den Text stellst, wird irgendwann dein Kopf anfangen, sich über den Text Gedanken zu machen. Sonst passiert Folgendes, du stehst morgens auf. Was steht denn heute in meinem Bibelleseplan? Also, mein Bibelleseplan, was haben wir heute für einen Tag? Samstag, den 30. Jeremia 50, 33 bis 51, 14 ist heute für mich dran. Okay, dann lese ich das. Ja, und so mittendrin in meinem Text merke ich schon, dass mein Verstand langsam abschaltet. Ja, ich fliege immer noch mit den Augen, gehe immer noch drüber. Ja, ich fange langsam an, schon mal drüber nachzudenken, was danach kommt und ob ich nicht doch hätte vorher einen Kaffee kochen sollen. Man liest noch so ein bisschen und irgendwann denkt, boah, ich hab's geschafft. Und dann gehe ich. Game over. Ich habe meine Pflicht getan. Ich kann meinen Haken setzen hinter. Ich brauche kein schlechtes Gewissen mehr haben. Das ist die große Gefahr. Und mein kleiner Freund hier erinnert mich. Jürgen, wir wollen Weisheit. Wir wollen nicht ein Pensum schaffen. Wir wollen wo ganz anders hin. Wir wollen mindestens hier hin, aber eigentlich wollen wir dahin. Und damit wir dahin kommen, zum Tun und zum Lehren, muss ich ein Fragezeichen setzen, wo ich etwas nicht verstehe und muss mich drum kümmern. Wenn du keine Fragen an den Text hast, dann hast du den Text nicht gelesen. Zumindest nicht wirklich gelesen. Du wirst kein Kapitel in der Bibel haben, was du ohne ein Fragezeichen beenden kannst, in meinen Augen. Vielleicht irre ich mich jetzt und du findest noch drei. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich könnte fast kein Kapitel lesen, ohne dass ich mir nicht ein paar kluge Fragen zu den Dingen stelle. Bibel ist reich, fett. Okay? Das ist wie so ein... Wie so ein Sud. Wie heißen diese Sude, die man für Suppen nimmt? So diese Fond. Dankeschön, ja. Also so ein fetter Fond, ja. Das musst du verdünnen. Das ist wie Whisky in Fassstärke. Das kannst du nicht einfach so trinken oder nur wenn du wirklich mal... Ja, also das ist wirklich, das ist fett. Und deswegen, du brauchst deinen Freund. Sonst kommst du vom Lesen nicht zum Sinn. Und das Zweite ist, du musst es festhalten. Du musst da, wo du liest und du merkst, der Geist Gottes springt in dein Leben und sagt, für dich. Und denkst du, das klingt fast schon zu nahe, dieser Bibelvers. Und du gehst so innerlich auf Distanz, weil du den Eindruck hast, Gott spricht zu mir. Den musst du festhalten. Und deswegen brauchst du ihn wieder und musst ein Ausrufezeichen hinmachen. Für jeden Vers, der dich so anspricht oder wo du denkst, den sollte ich nicht vergessen. Vielen Dank. Halte ihn in Ehren. Und wenn du das hast... Ich weiß nicht, wie du das machst, dass du Bibelverse festhältst. Ich weiß, ich bin langweilig an der Stelle. Ich habe nur eine Methode gefunden, die wirklich funktioniert. Wenn du andere hast, nimm deine. Ich lerne die Bibelverse auswendig. Also mir geht es so, ich habe vorhin, weil ich merkte, ich kann noch relativ wenig Bibelverse zu diesem Thema Elternehren auswendig. Und ich finde das natürlich lästig, jetzt diesen ganzen Vortrag auswendig zu lernen, den Walli gehalten hat, logisch. Aber was ich vorhin gemacht habe, ist, ich habe mir einfach aufgeschrieben, welche Verse müsste ich auswendig lernen, um dieses Thema zu packen? Was sind so die Stellen, die mich angesprochen haben? Da war diese Stelle dabei mit, ich soll meine Eltern nicht verachten und nicht schlecht über sie reden. Ne? Da dachte ich, ja, Jürgen, da klingelte, ich weiß nicht, wie es euch ging, bei mir klingelte da was. So klingelingeling und dann, Dankeschön. Werde ich lernen, ja, kein Problem. Und ich habe mir jetzt hier 5 Verse aufgeschrieben, wo ich dachte, das werde ich lernen. Das wird bei mir ein halbes Jahr dauern. Okay, ich brauche 6 Wochen, wenn ich so einen Vers habe hier. Die hängen bei mir in der Küche, hier oben, so an so einem Magneten dran. Und wenn ich dann morgens meinen Kaffee koche, gehe ich halt wieder rein, ja, schmeiß das Wasser an und dann nehme ich mir die in so einem Halbschlaf. Fange ich dann an, meine Verse zu wiederholen. Ja. Manchmal komme ich durch, manchmal komme ich nicht durch. Völlig Wurst. Ja, völlig egal. Es geht darum, dass ich es mache. Nach 6, 8, 10, 12 Wochen habe ich so einen Vers gelernt. Jetzt stell dir vor, ich habe meine 5 Verse zum Thema Elternehren gelernt. Ich weiß nicht, wie du es machen wirst, dass dir dieses Thema nicht wieder verloren geht. Walli hat gesagt, eines der wichtigsten Themen in der Bibel, ist eines der wichtigsten Gebote mit einer größten Verheißung. Wie willst du es festhalten? Mir ist egal, wie du es machst. Aber was mich in der Bibel begeistert, ist die Geschichte von der Versuchung. Jesus steht da, 40 Tage nichts gegessen, mitten in der Wüste, brüllend heiß. Und der Teufel kommt und sagt, so, jetzt mache ich dich kalt. Sag mal, da hinten, der Stein, du hast doch Hunger, oder? Du bist doch Sohn Gottes. Da hinten, der Stein, der sieht doch schon aus wie ein Stück Brot. Wie sieht's aus? Komm, komm, ein Wort. Sieht keiner, keiner dabei. Kann doch nicht so schlimm sein. Und was macht Jesus? Und immer wenn ich diese Stelle lese, denke ich an High Noon, den Film. Western, ganz klassisch. Ja, du hast sie da stehen sie sich gegenüber, ja. Und tack. Und ich kann nicht anders als Jesus mit diesem Revolverhelden vergleichen. Da kommt der Anschlag und er zieht Blitze, bam, steht geschrieben. Dann kommt der nächste, bam, es steht geschrieben. Und der dritte, bam, es steht geschrieben. Und ich denke mir, Wahnsinn. Es gibt wenig Stellen in der Bibel, wo ich sage, wow, ja, einfach irre. Und was macht er? Er sagt nicht, kann ich noch mal gerade mein iPhone haben? Da war irgendwo in der Bibel eine Stelle zu dem Thema, ich google noch mal. Das kannst du knicken. Wenn die Versuchung kommt, googelst du nirgendwo mehr hin. Da ist auch nicht dieses irgendwo, vielleicht wenn ich mal in der Konkordanz nochmal nachschauen könnte, vergiss es. Der Teufel macht dich platt, wenn du eines nicht schaffst, das Wort Gottes festzuhalten. Keine Ahnung, wie du es machst. Ich habe dir meine beste Methode gezeigt. Mein zweitbesten Freund, der eigentlich Finjas Freund ist, aber was soll ich damit tun? Ein Bleistift für die Fragen, damit ich weiß, wo ich nicht weiterkomme, wo ich denken möchte. Damit, wenn ich unter der Dusche stehe, ich was Sinnvolles zu denken habe. Nämlich über meine Bibel lese, die jetzt schon dann vielleicht 5 Minuten her ist. Bibelverskärtchen, um das Wort Gottes festzuhalten. Und ich kann euch nur zeugnishaft sagen, dass das, was da hinten rauskommt, wenn man wirklich viele Verse auswendig gelernt hat, dass das ein super Mittel ist, um ja nicht nur, wenn es um Kinderbelehrung geht, wenn es um evangelistische Gespräche geht, um seelsorgerliche Gespräche geht und ums eigene Leben. Ich weiß nichts Besseres. Denn was sich im Zweifelsfall nicht rettet, ist zu wissen, dass irgendwo in der Bibel irgendein Vers irgendwie so und so heißt. Es hilft dir einfach nicht. Aber wenn du weißt, es steht geschrieben, dann kann Gott dich daran erinnern und dich retten. So, das war jetzt einfach nur mal der Anfang. Wir sollen lesen, sinnen, forschen, festhalten. Das alles ist das, wo Esra uns ein Vorbild ist. Aber nicht, um einen dicken Kopf zu kriegen, sondern, und jetzt gehen wir in den Jakobusbrief rein, Jakobus 1. Jakobus 1, Vers 25. Denn es ist nicht damit getan, dass wir erforschen und wissen, wir brauchen tun. Jakobus 1, Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut, seht ihr? Hineingeschaut, könnte ich jetzt hier auch mit hinschreiben. Deswegen ist Jakobus hier in der Mitte. Jakobus 1, Vers 25. Hineingeschaut. Da hat jemand seine Bibel aufgeschlagen, hat hineingeschaut, hat noch ein bisschen mehr gemacht, hat auch drüber nachgedacht. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist. Also du hast das vollkommene Gesetz der Freiheit. Es ist ein Gesetz, das dich in die Freiheit Gottes hineinführt, was dir zeigt, wo ist Sünde, die versklavt, und wo ist die Freiheit Gottes. Das Gesetz, was mir zeigt, wie ein Leben in der Freiheit Gottes funktionieren kann, wie ein Leben überhaupt funktioniert. Jetzt schaue ich da hinein und Jakobus sagt, wer hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, also wer gelesen hat, nachgedacht hat, festgehalten, dabei geblieben. Aber er geht jetzt einen Schritt weiter. Er erklärt es, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, also da hat jemand seine Bibelverse auswendig gelernt und dann doch wieder was vergessen, schade, sondern ein Täter des Wortes ist, des Werkes ist, Entschuldigung. Ein Täter des Werkes. Erforschen ist schön und gut, aber zum Erforschen muss das Tun dazukommen. Täter des Werkes. Wenn das nicht hinten rauskommt, kannst du dir den Anfang fast sparen. Denn nur wer ein Täter des Werkes ist, zu dem, über den heißt es, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wieder die Frage, möchtest du Glück in dein Leben haben? Möchtest du Erfolg haben? Möchtest du erleben, dass dein Leben geistlich gelingt? Dass du in 30 Jahren zurückschaust und sagst, ja, das war gut. Das war vielleicht nicht einfach und es war auch ein bisschen turbulent an der einen oder anderen Stelle. Aber es war gut. Es war einfach richtig gut. Was möchtest du? Wenn du sagst, ich möchte dieses geistliche Glück ergreifen, so wie es in den Sprüchen einmal heißt, wer auf das Wort achtet, findet Glück oder Gutes. Sprüche 16, Vers 20 ist das. Möchtest du das? Dann wird dir nichts anderes übrig bleiben, als ein Täter des Werkes zu werden. Und wir merken, jetzt wird es ganz kritisch. Man kann so schön seine Zeit damit zubringen, theoretisch über das Wort Gottes nachzudenken, Predigten zu hören, vieles zu wissen. Ihr könnt hierher kommen und könnt sagen, ich habe all die Vorträge gehört. Ich weiß jetzt, dass 457 vor Christus Esra von nach Jerusalem gezogen ist. Super, alles schön und gut. Aber solange sich das nicht in deinem Leben wiederfindet, solange hast du eigentlich gar nichts gelernt. Der Vortrag von Walli wird so lange sinnlos an dir vorbeigewabbert sein, solange du nicht nach Hause gehst und dir die Frage stellst, wie kann ich heute meine Eltern ehren? Das muss dir klar sein. Dieser ganze Vortrag, den Walli gehalten hat, war sinnlos. Wenn du nicht diesen Sprung hier schaffst, und dieser Sprung hat zu tun mit Anwendung. Anwendung heißt, ich nehme ein Prinzip, was ich gelernt habe. Das kann ein Gebot sein, ein Verbot, ein vorbildliches oder ein weniger vorbildliches Verhalten. Ja, einfach ein Prinzip in der Bibel. Und ich beginne darüber nachzudenken, was bedeutet es. Und ich tue es. Mein Vater hat vor 23 Jahren den Kontakt zu mir abgebrochen. Er hat mich vor die unglückliche Wahl gestellt, diese Frau oder mich, was dann für mich eine relativ einfache Entscheidung war, weil ich die Frau haben wollte. Er wird am 29.11.75 und hat bisher alles an Kontaktversuchen zurückgewiesen und abgebrochen. Der Vortrag vorhin ist für mich wichtig gewesen, weil er mich gezwungen hat, neu darüber nachzudenken, ob ich nicht doch seinen 75. nutze, um mal wieder einen Anlauf zu starten. Ich werde es tun. Das ist meine Anwendung. Ich weiß nicht, was deine Anwendung von dem Vortrag ist. Aber wenn du nicht aus dem Vortrag von Walli heraus irgendwie formulierst, ich werde heute, wenn du es nicht praktisch werden lässt, dann tust du nichts. Dann bist du nichts. Das geistliche Prinzip aus Lukas 6, bitte mit mir aufschlagen. Lukas Evangelium Kapitel 6. Das geistliche Prinzip, was Jesus dort seinen Hörern, Lukas 6, Vers 43, verklickert ist, dass wir das sind, was wir tun, nicht das sind, was wir wissen, nicht das sind, wovon wir überzeugt sind, sondern nur das, was wir tun. Versteht ihr den Unterschied? Du kannst dich hinstellen und kannst sagen, ja, ich finde das super gut, dass man seine Eltern ehren soll. Und jeder sollte das tun. Und ich werde es meinen Kindern auch beibringen und ich werde mich freuen, wenn sie es tun. Aber solange du nicht sagst, ich werde heute in irgendeiner Weise deine Eltern ehren. Und wenn du ihnen eine Postkarte schreibst, mal überlegst drüber, nur irgendwas tust, dann tust du es nicht. Denn es gibt keinen guten Baum, Lukas 6, Vers 43. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, noch einen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Oh, das sind so Stellen, vor denen würden wir uns super gerne drücken, oder? Das, was du tust, das bist du. Nicht das, was du denkst, dass du bist, bist du. Das, was du tust, deine Frucht. Was kommt hinten bitte schön aus deinem Leben raus? Wenn da kein Ei rausfällt, bist du kein Huhn. Was kommt raus? Was machst du mit dem, was du weißt? Ich glaube, wir leben, ich hasse diesen postmodernen Dualismus zwischen, ich kann eine Sache glauben und eine ganz andere Sache tun. Ich finde das so abstrakt. Ich mag die Antike an der Stelle. Die sind da einfach ehrlicher. Wenn die über Denken reden, dann meinen die Denken bis zu dem Punkt, wo man was getan hat. Wenn wir über Denken reden, meinen wir Denken bis zu dem Punkt, wo uns nichts mehr einfällt. Es ist total abstrus, diese Welt, in der wir leben. Und die Gefahr ist, dass wir auch so Typen sind. Ja, ja, theoretisch weiß ich all das. Ich habe die Bibel gelesen und die Evangelien und Predigten gehört. Das, was du nicht tust, bist du nicht. Und erschreckenderweise werden in der Bibel die Leute, die gläubig sind, oft auch mit Bezeichnungen bedacht wie, es sind die Guten, es sind die Gerechten, es sind die Lauteren, es sind die Vollkommenen. Es geht hier um eine relative Gerechtigkeit, keine absolute Gerechtigkeit. Warum? Naja, in der Bibel ist das, was du tust und das, was du bist, eins. Und wir trennen das. Wir würden es womöglich schaffen, nach Hause zu gehen und nicht eine einzige Anwendung aus Wallis Vortrag gemacht zu haben. Und wenn deine Eltern noch leben sollten, also noch nicht alle ganz tot sind, dann hast du... Ich weiß nicht, wie lange hat Walli gesprochen? 70 Minuten? Ein bisschen überzogen, also gut. Ja, ich hätte eher gesagt, sogar ein bisschen länger als eine Stunde, ist aber auch egal. Ja, also sagen wir, dann hast du eine Stunde zugehört, umsonst. Stell dir mal das ist doch absurd, er hätte jetzt eine Stunde länger schlafen können heute Morgen. Das wäre sinnvoll gewesen. Statt eine Stunde zuzuhören, zu sagen, ja, ich weiß jetzt ganz prinzipiell, wie wichtig Gott es ist, dass man seine Eltern ehrt und nicht verachtet und nichts Böses über sie redet. Ja, ja, und wenn sie mal alt sind, vielleicht denke ich dann noch dran. Wie blöd muss man sein, um so zu leben? Und das sage ich mir selber, denn wie oft bin ich aus einer Predigt rausgekommen, wo ich während der Predigt an alles gedacht habe, nur nicht an das, was der Prediger mir sagen wollte, geschweige denn an das, was Gott mir durch die Predigt sagen wollte. So, und deswegen, wir brauchen diesen Sprung. Nicht nur brauchen wir die Beschäftigung mit dem Wort Gottes und müssen schauen, dass das Wort Gottes einen großen Raum in unserem Leben hat und das Nachdenken über Gottes Wort und eine Methodik, wie man dieses Nachdenken fördert. Und das muss nichts Großes sein. Wie gesagt, bei mir ist das hier. Das ist so simpel, ich weiß auch nicht, in einem Fitnessstudio auf einmal, ich versuche gerade ein bisschen abzunehmen, ja, dann habe ich meine Bibelverskärtchen dabei. Und dann stecken die da vorne und dann habe ich dann so, während ich vor mich hinsteppe, versuche ich den Vers zu lernen. Und während ich ihn lerne, denke ich drüber nach. Und während ich drüber nachdenke, naja, ihr wisst schon, ja, fallen mir Dinge ein, die ich anders mache. Und während die mir einfallen, versuche ich die nicht zu vergessen, formuliere eine Anwendung und mache es einfach. Ich tue es. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Ordnung und Recht zu lehren. Erforschen, um zu tun. Und dann, als einer, der studiert hat und getan hat, und ihr könnt euch vorstellen, was passiert. Stellt dir mal vor, du würdest mit dieser Haltung Bibel lesen. Stellt euch das mal vor. Also, wir würden anfangen, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Mir ist egal, wie viel du liest. Und wir hören nicht auf zu lesen, bevor unser kleiner Freund nicht Ausrufezeichen und Fragezeichen machen durfte. So, wenn er die gemacht hat und wir die Ausrufezeichen uns anschauen, könnte es ja sein, dass da irgendwelche Sachen stehen, wo wir merken, darüber sollte ich nochmal nachdenken. Und wenn das nicht so ist, dann kann man ja mal schauen, gibt es irgendein Prinzip im Text, was ich heute umsetzen könnte. Wenn ich das tue, danke, dann mache ich Folgendes. Ich formuliere eine Anwendung. Wie verändert sich geistliches Leben? Ich sage euch, was wir uns wünschen. Was wir uns wünschen, ist, dass unser geistliches Leben in einem Dreisprung vollendet. Ja? Bekehrung. Irgendwann später nochmal so eine Art Zwischenerleuchtung. Und dann der Sprung zur ultimativen Weisheit. Das ist das, wie Menschen sich das wünschen, dass wir uns verändern. Ne? Drei kräftige Sätze und wir sind angekommen als die weisen, alten, grauhaarigen Gesellen, die sich unsere Enkel immer wünschen. Jetzt kommen wir zur Realität. Die Realität sieht etwa so aus. Du liest deine Bibel, findest ein Prinzip und formulierst eine Anwendung. Und du machst das. Und du hast eine rasende Veränderung. Am Tag danach formulierst du eine neue Anwendung. Und du hast eine genauso rasende Veränderung deines Charakters. 365 dieser rasenden Veränderungen, das sind die vielleicht nicht ganz so viele, weil manchmal macht man es dann doch nicht, aber nehmen wir mal an, 365 dieser rasenden Veränderungen bringen dich vorwärts. Es ist nicht so, dass du die ganze Zeit schon etwas sehen würdest, ja, weil die bewegen sich zwar, aber, könnt ihr euch das vorstellen, das braucht so ein bisschen. Aber wenn man dann so nach einer Weile zurückschaut, stellt man fest, oh, ich bin 10 Zentimeter weitergekommen, das ist ja interessant. Und das machst du ein Leben lang. Und dann passiert Folgendes. Eigentlich musst du es gar nicht ein Leben lang tun, weil das Interessante ist, dass die gravierendsten Veränderungen in den ersten 15 bis 20 Jahren passieren. Du tust, was das Wort sagt. Und du erntest etwas, was ich Charakter nennen möchte. Es findet eine Veränderung statt. Und dieser Veränderungsprozess wird in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18 beschrieben. Da geht es nämlich eigentlich um Veränderungen. Schlagen wir den Vers auf und dann ziehen wir weiter zu Lehren. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Gott hat uns nicht dazu berufen, einen dicken Kopf zu haben, sondern einen neuen Charakter. Da heißt es in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht. Und gemeint ist, ohne dass da etwas vor unseren Augen hängt. Ja? Wir können klar sehen. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und dieses Wort anschauen an dieser Stelle ist ein komplizierteres Wort. Es geht nicht nur um ein Anschauen, also wie ich jetzt, was ich Maren anschaue oder die Teekanne anschaue. Es geht um Anschauen wie in einem Spiegel. Und das übersetzen wir gemeinhin mit dem Wort reflektieren. Wir reflektieren etwas. Und zwar die Herrlichkeit des Herrn. Wir schauen uns in der Bibel an, wie Jesus ist. Wir formulieren eine Anwendung. Und indem wir die Anwendung tun, reflektieren wir seinen Charakter. So, was passiert, wenn wir das tun? Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden, wie geht's weiter? Verwandelt in sein Bild. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Gott möchte Verwandlung. Er will, dass der Charakter Jesu unser Charakter wird. Aber er macht das nicht einfach so simsalabim und eines Morgens wache ich auf und ich habe nie wieder einen hässlichen Gedanken. Ja, das wäre diese Dreisprung-Theologie, dieses ich bekehre mich, plopp, ach, ich bin schon ganz andere. Irgendwann plopp, jetzt bin ich fast fertig, plopp, jetzt bin ich reif für den Himmel. Das wird nicht sein. Gott wird dich jeden Morgen neu fragen, sag mal, möchtest du Veränderung erfahren in deinem Leben? Und die Gefahr, in der ich mich sehe, der ich jetzt etwas über 20 Jahre gläubig bin, die Gefahr ist, dass ich mich hinstelle und in meinem Inneren sage, ich habe das nicht mehr nötig. Ich brauche das gar nicht mehr. Ich weiß nämlich schon alles. Das Problem ist aber nicht, was ich schon alles weiß, sondern das Problem ist, was ich alles tue. Und soll ich euch eine Überraschung sagen, die mich fast jeden Morgen trifft? Wenn ich darüber nachdenke, was ich noch tun könnte, fällt mir doch glatt was ein. Es ist so erschreckend. Und es sind nicht die hochgeistigen Sachen, also müsste man irgendwo in die Tiefe graben und irgendwo erst einen hebräischen Verbstamm bestimmen, bevor ich wüsste, was ich tun soll. Nee, das ist manchmal so ober, ja, wie hier, ja? Jürgen, was hältst du davon, deinem Vater zum 75. doch was zu schicken? Ja, aber, ja, und dann kommt man nicht mehr raus und dann wird man es wohl tun müssen, ha? Ich meine, warum sollte man auf einen geistlichen Impuls nicht reagieren? Nur weil man das vielleicht dumm findet oder komisch. Okay, ihr habt die Botschaft verstanden. Lesen, dafür sorgen, dass man eine simple Methodik hat, wie das, was man nicht verstanden hat, wie man die Fragen los wird, weil sonst wird Lesen, du hörst auf zu lesen. Wenn du ständig nur einen Text liest, den du nicht verstehst, wo du nicht weiterkommst, das macht keinen Spaß. Die Verse, wo du denkst, boah, das müsste ich mal auswendig lernen, die lernt man auswendig. Wenn du eine andere Methode hast, was weiß ich, vielleicht kannst du dir einen Chip einpflanzen lassen mit allen Bibelstellen, ja, schon schön geordnet nach Themen, mach das, aber mach es, wie du halt drauf bist. Aber sorge dafür, dass du etwas hast, was du nicht vergisst. Fang heute damit an. Ich habe auf meiner Homepage auf Rockwords habe ich auch ein paar Ideen zu dem Thema auswendig lernen von Bibelstellen. So, damit sind wir aber noch nicht am Ende. Es ist noch nicht damit getan, dass ich ein lieber, weiser, alter Jürgen werde, was mein persönliches Ziel ist. Ja, das mit dem Lied, da arbeitet er noch sehr dran, mit Weise, das entwickelt sich langsam, mit alt, das kommt von alleine. Es geht einen Schritt weiter, weil erforschen und tun soll in Lehren münden. Ja, aber Esra, aber hast du nicht gelesen? Jakobus 3, Vers 1, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder. Hat nichts mit mir zu tun, oder? Ich muss niemandem was beibringen. Fast. Also, wenn du keine alte Frau bist, nie ein Kind haben willst und nicht die Gabe des Lehrens hast, dann finde ich nicht mehr viele Beispiele, wer noch zwingend lehren müsste. Es sei denn, ich gehe auf den Vers, den wir vorhin hatten. Kolosser 3, Vers 16. Schlagen wir den mal auf. Und ich will erstmal nur zeigen, dass Lehre in der Gemeinde zwar von Lehrern gemacht wird, aber dass es einen Aspekt von Lehre gibt, der universal ist. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Wieder dieser Gedanke. Schmeiß Dinge raus, die dein Leben belasten und dir nicht wirklich weiterhelfen, dich viel mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Schaut mal, erforschen führt zu Weisheit, tun führt zu einem neuen Charakter. Und wenn du Weisheit hast, kannst du einander belehren. Du brauchst nicht darauf warten, bis der Prediger das Thema bringt. Du hast eine Verantwortung. Ja, aber ich bin doch kein Prediger. Mag sein. Aber schau mal, wenn du das hier verstanden hast, braucht's wirklich immer einen Prediger, der dir sagt, wie man leben soll? Das ist ja wohl Quatsch. Wir haben eine große Verantwortung, einander zu belehren. Einander die Dinge weiterzugeben, die wir schon verstanden haben. Explizit ausgedrückt wird das natürlich für die Lehrer, die eine Gnadengabe haben. Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis. Oder da, wo in Titus 2 den älteren Frauen explizit gesagt wird, ihr sollt die Jüngeren belehren. Es ist euer Job. Und ich weiß noch, mit Heike war da auch dabei, als wir unsere erste Titus 2-Rüste gemacht haben, wie mühsam es war, Referentinnen zu finden dafür. Wie das nicht, wo nicht alle alten Schwestern aufgesprungen sind. Klar, hier bin ich. Ja, möchte auch mal was sagen. Nein, genau das Gegenteil. Ach, traue ich das wirklich zu? Es ist aber eine Pflicht. Die ganze Seite des, wie lebe ich praktisch mein Frausein, wie liebe ich meinen Mann, wie liebe ich meine Kinder, das ist eine Verantwortung für ältere Frauen, die jüngere Frauen belehren sollen. Da muss ich mich gar nicht drum kümmern als Mann. Das ist nicht mein Job in der Gemeinde. Und das Gleiche gilt für einen riesigen anderen Block. 5. Mose, Kapitel 6. Ja. Kolosser 3, Vers 16. Fünfte Mose, Kapitel 6, Vers 6 und 7. Wieder der gleiche Gedanke. Und wir reden über den Staffelstab, den wir weitergeben. Wir sind nämlich nicht die einzige Generation, die ein Interesse daran hat. Da unten sitzt eine. Er hat ein Recht. Und er versagt, wenn er schaut jetzt gerade nicht her, also Achim versagt, wenn der kleine Mann da hinten in 25 Jahren sagt, ich wusste von gar nichts. Warum? 5. Mose 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Begriff Herz im Alten Testament. Nicht die Emotionen, sondern ein Bild für den Verstand. Also hier, sie sollen in deinem Herzen sein. Dein Denken soll sich um das Wort Gottes drehen. Und bitte nicht mit 60. Wir reden hier zu Leuten, die Kinder haben. Das musst du ein Stück weit geschafft haben, wenn du 35 bist eigentlich. 40. 45. Wenn die Kids in Teenies werden, dann ist es ja, eigentlich 10 Jahre früher. Da muss irgendwann abgeschlossen sein. Da muss irgendwo mal ein Schnitt gemacht werden. Es ist nicht eine unendliche Menge an Bibelwissen, was es zu erarbeiten gibt. Es ist eine begrenzte Menge. Man kann die innerhalb von wenigen Jahren erarbeiten, wenn man sich dahinter klemmt. Man muss es nur strukturiert und systematisch machen und kann nicht einfach irgendwie drauf loslesen und hoffen, dass 2 Millionen Kalenderblättchen schon irgendwo ein bisschen Weisheit abwerfen. Das wird nicht passieren. Aber die Idee dahinter ist, dass das Wort Gottes in meinem Herzen ist und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Da wird der Staffelstab weitergegeben. Ich schärfe meinen Kindern Wort Gottes ein. Mir ist Wurst, wie du das machst. Aber es ist deine Aufgabe. Ich kriege quasi, das ist das Ideale, das wird in den Sprüchen dann dargestellt. Deswegen heißt es in den Sprüchen, zum Beispiel Sprüche 2, Vers 1, mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst. Wahnsinn! Ich studiere das gerade, deswegen bin ich da total in den Sprüchen. Dann. Irre! Da stellt sich ein Vater hin und sagt, ich bring dir jetzt das Wort Gottes bei, Freund. Und damit wir uns klar verstehen, erstens ist es Weisheit und zweitens hat die Qualität von Gottes Wort. 3, Vers 1. Mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Torah. Ja, es ist irre, was hier steht. Kapitel 4. Hört ihr Söhne auf die Zucht des Vaters und merkt auf, um Einsicht zu kennen. Denn gute Lehre gebe ich euch. Meine Weisung sollt ihr nicht verlassen. Und dann beschreibt er das. Als ich noch ein Sohn war bei meinem Vater, zart und einzig war vor meiner Mutter. Mann, da reden wir über einen Mann, der ist 25, das ist das erste Kind, ja? Da unterwies er mich und sprach zu mir. Ah, oh, was hätte ich gegeben? Ich würde meinen linken Arm dafür geben, wenn ich das hätte erleben dürfen. Ein Vater, der sich hinsetzt mit mir und sagt, Junge, lass uns jetzt mal die Bibel anschauen. Richtig tief einsteigen. Ich bringe dir jetzt bei, was Gott dir zu sagen hat. Ich brauche keine Kinderstunde, keine Winterbibel-Special, keine Jugendrüsten, keine Jugendarbeit. Stell dir das vor. Stell dir, was würde ich dafür geben, wenn die Jugendlichen in der Jugend mit 13, 14 sagen, Jürgen, schöne Andacht, aber soll ich dir was sagen? Ich bin viel tiefer schon drin. Ich habe das alles schon. Oh! Ja, und ich könnte jetzt hier durchziehen. Die Idee in der Bibel ist, dass wir zügig uns Weisheit erarbeiten. Dass wir dem einfach mal so richtig, dass wir uns da richtig reinknallen. Um das, was wir da haben, in einer bewussten und gewollten Weise weiterzugeben an die nächste Generation. Der Vers, der mich am meisten geprägt hat, um dieses Konzept biblisch nochmal zu untermauern, findet sich in Sprüche 22. Da heißt es folgende, da wird dieses Belehrungskonzept nochmal aufgearbeitet. Sprüche 22, Vers 17. Da spricht nämlich der Vater oder der Lehrer zu seinem Schüler. Und da heißt es in Vers 17, 22, 17. Neige dein Ohr und höre die Worte von Weisen. Also neigen, hören. Merkt ihr das? Ja? Der Schüler hört zu, also Lehre funktioniert so, dass man jemanden hat, der zuhört. Hören. Dann Vers 18. Denn lieblich ist es, wenn du sie in deinem Inneren bewahrst. Und ihr merkt schon, es ist immer wieder dasselbe. Hören. bewahren. Sie mögen sich alle miteinander auf deinen Lippen bereithalten. Und das ist Lehren. Biblische Belehrung ist da abgeschlossen. Nicht, wo ich mit meinen Kindern ein paar Bibelverse gelernt habe. Das kann man machen. Ist gut. Wo ich den Kindern etwas erklärt habe. Wo ich ihnen Methoden an die Hand gebe, wie sie das Wort Gottes bewahren. Ob deine, ob unsere Belehrung fruchtet und funktioniert, werden wir sehen in der nächsten Generation. Ich werde sehen, was meine Lehre und die Belehrung meiner Kinder wert ist. Wenn ich sehe, wie sie mit meinen Enkeln umgehen. Das ist ganz simpel. Ob sie etwas haben, was sie weitergeben können. Und wisst ihr, was da für eine Verheißung drauf steht? Wenn wir lehren, und es geht jetzt erstmal nur um die Kinder, man könnte das genauso in andere Bereiche des Lebens übertragen. Die Verheißung findet sich hier. Damit dein Vertrauen auf dem Herrn steht, belehre ich dich heute, gerade dich. Warum habe ich meine Kinder unterwiesen? Warum habe ich mich mit ihnen hingesetzt? Das sage ich euch. Es gab einen einzigen Grund. Ich wollte, dass sie gläubig werden. Ich wollte mich nicht verwirklichen als Prediger. Definitiv nicht. Ich habe mir den Stress nicht angetan, weil ich ein Masochist bin. Und es war manchmal mühsam. Und es war auch mühsam für meine Kinder an manchen Stellen, weil ich war ein junger, leidenschaftlicher Vater, der manches falsch gemacht hat. Der hat mich oft bei meinen Kindern entschuldigt. Aber hier ist eine Verheißung. Die Verheißung heißt, wenn du schnell Weisheit lernst und das, was du gelernt hast vor Gott, wenn du das tust, weil das ist die Atmosphäre, in der logischerweise Lehre stattfindet. Ja, wenn wir Heuchler sind, brauchen wir nicht lehren. Aber da, wo ich etwas tue, wo meine Kinder an mir sehen, was das Wort Gottes mit mir macht, und ich bin bis heute davon überzeugt, dass einer der Gründe, warum meine Kinder an Gott glauben, einfach darin besteht, weil sie gesehen haben, wie ein jähzorniger Vater von seinem Jähzorn losgekommen ist. Weil sie es erleben durften, was Gott in meinem Leben gemacht hat und noch macht. Wenn das der Hintergrund ist, dann wird unsere Lehre auf fruchtbaren Boden fallen. Und dann wird Lehre dazu beitragen, dass die Kinder sich wiederfinden vor einem heiligen Gott, der ein Wort absoluter Weisheit gibt, was in ihr Leben hineinspricht, was ihnen hilft, ihr eigenes Leben zu beurteilen, wo sie merken, das verändert Papa und Mama, und wo sie einfach merken, wow, hier gibt es einen Maßstab, an dem wir alle gemessen werden, und hier gibt es ein Problem, was ich ganz persönlich mit Sünde habe. Dieser Vers war der Grund, warum wir dieses Buch hier geschrieben haben. Also es war nicht, dass wir sagten, wir müssen auch mal eine Masterarbeit schreiben, wobei ich glaube ich nie fertig werde damit mit diesem Studium, das ist ein anderes Thema. Weil Leute sagten, ist ja schön und gut, erforschen kriege ich noch halbwegs hin, tun, naja, sollte ich schon, aber hier, was soll ich in meinen Kindern sagen? Und um diese Ausrede zu nehmen, die wir in einem Erziehungskurs gehört haben, haben wir gedacht, okay, dann schreiben wir einfach mal 89 Themen auf, nimm die, fang mit denen an, aber fang an. Weil die Verheißung heißt, dass wir dort, wo wir lehren, Glauben säen. Und das fängt an in der Familie und das geht weiter über die Jugendarbeit bis in die Gemeinde hinein, ich glaube bis an den Arbeitsplatz. Und Esra ist unser Vorbild. Ein Vorbild dafür, wie das funktionieren kann. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Ordnung und Recht zu lehren. Was ich mir für uns wünsche, findet sich in Römer 15. Und dort heißt es in Vers 14, und das würde ich gerne für jede Gemeinde in Berlin sagen können. Vielleicht ist es noch ein Gebet. Da heißt es, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Ich finde das stark. Stellt euch das vor, wenn wir das sagen könnten über unsere Gemeinden. Jürgen, ich bin fest davon überzeugt, dass das Thema hier bei uns in der Gemeinde null Probleme darstellt. Wenn ich da mal einen Rat brauche, gehe ich zu irgendeinem hin und dann klappt es. In dem Sinne wünsche ich euch, dass ihr das übersetzt. Ich finde es schön, mal hier bei euch gewesen zu sein. Wenn ihr noch Fragen habt, wäre jetzt die Gelegenheit. Du hast noch was vorzustellen, glaube ich. Richtig? Gut. Und ansonsten vielen Dank für eure Geduld.
Ich habe eine Frage.
Ja, hau raus.
Deine Mädchen, haben die immer gerne?
Nein.
Okay, wie hast du sie dazu bekommen? Ich meine, vielleicht sind sie nicht so aufsässig oder so vehement im Nein sagen, aber was machst du, wenn dann da einer sitzt und sagt, das finde ich jetzt aber doof, ich habe eigentlich das und das vor und so weiter. Wenn wir das jetzt machen, dann machen wir später das und das. Oder ihr kriegt Belohnung. Doch, du hattest mal Frösche, kleine Frösche.
Genau. Ich spiele nicht, keine Sorge. Ich hatte nur kurz überlegt, zu spielen. Ich wusste dann, dass das nicht gut ist. Also zum einen will ich ehrlich sagen, ich habe sehr früh den Gehorsam eingefordert. Ja, was ich gesagt habe, wurde getan. Das war mein Vorteil. Auf der anderen Seite sehe ich, dass die Bibel auch davon spricht, dass wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen sollen. Also es gibt auch ein zu viel. Man muss auch die Grenzen anerkennen. Okay, es gibt sicherlich Momente, wo es falsch ist. Aber es kann auch nicht sein, dass das Kind sagt, es ist immer falsch. Ja, wenn jetzt wirklich das Wetter draußen super ist, alle Freunde gehen Fußball spielen und du sagst, und jetzt machen wir 10 Bibelverse, die nächste Stunde gehört mir, ist das unklug. Aber wenn es immer unklug ist aus der Sicht des Kindes, dann muss man sagen, nee Freund, wir spielen hier in Geben und Nehmen. Wir sind ein Team und mein Job in diesem Team ist, dich zu unterweisen. Also man kann sicherlich ein bisschen mit dem Kind das zusammen machen. Es wird der Punkt kommen, wo das Kind sagt, ich will nicht, und es kommt auf einen Machtkampf hinaus und du wirst den Machtkampf gewinnen müssen. Wenn du ihn zu oft verlierst, verlierst du dein Kind. Nee, es ist einfach so, weißt du? Weil wenn das Kind irgendwann nur noch macht, was aus ihm selber herauskommt. Sprüche 22 sagt, die Narrheit sitzt im Herzen. Verstehst du? Das heißt, die Ideen des Kindes, worauf es gerade Lust hat, du, dann ist es nur noch Vanilleeis oder Schokoeis, je nachdem. Ja? Da wirst du ja auch sagen, nee Kind, jetzt gibt's auch mal ein paar Hülsenfrüchte. Und ab und zu mal ein Apfel schadet auch keinem Kind. Theoretisch könnte man auch nur von Schokolade leben, logisch. Aber wir essen ausgewogen und genauso geht's uns auch, wir beschäftigen uns auch ausgewogen. Damit meine ich, ich habe mit meinen Kindern nicht immer nur Bibel gemacht. Weißt du, es war breit. Aber Bibel war ein Bestandteil unseres Lebens. Ich habe versucht, das mit reinzubringen. Du musst eine Kultur schaffen des Redens über die Bibel. Jetzt, wenn Johnny nicht so oft zu Hause ist, weil er Schichtdienst hat, ist das mehr dein Job. Aber die Bibel schreibt davon, die Weisung der Mutter. Also auch da kann man sich schlecht rausreden. Kann sagen, ich stehe ja weiter da. Vergiss es. Ja, das. Und hier die Mütter und die Großmutter von Timotheus sind ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass sie von klein auf den Kindern die Schriften nahegebracht haben. Und ich würde mit einem Belohnungssystem schon so ein bisschen geben und nehmen. So sagen, ja, Frösche, bei uns war es vielleicht dann mal ins Kino gehen oder einfach sagen, hey, wenn wir das geschafft haben, dann machen wir das und das. Dass man sie ranführt, es ihnen leicht macht, sie mit Leuten in Kontakt bringt, die ihnen das auch vormachen. Also hätten sie halt immer bei Rüsten und so von klein auf mit reingepackt oder Autobibelschule. Das ist nur als Idee, ja. Sie einfach mit einpacken. Wenn sie dann sehen, da sind 150 Jugendliche, die so in der Bibel studieren. Vielleicht geht da so ein Funke rüber. Aber ansonsten wirst du um diesen Punkt, ich fordere jetzt Gehorsam ein. Und zwar um deinetwillen, nicht herumkommen. Du wirst genauso wie du beim Essen darauf achtest oder bei Sport, wirst du sagen, mein Kind muss nie Sport machen, egal wie schief es rumläuft. Nee, du wirst sagen, komm, jetzt bewegst du dich mal ein bisschen. Oder Mathe, wenn du weißt, mein Kind hat den Zehnerübergang nicht geschafft, wirst du sagen, ach, wer braucht denn schon den Zehnerübergang? Ja, der muss denn heute noch bis 20 reden, nur alle Taschenrechner. Nee, da wirst du sagen, hinterher, ja, da ist ein Fehler im System. Und genau der gleiche Fehler passiert, wenn wir den Kindern das Wort Gottes nicht wirklich so nahe bringen. Und da muss man sich ein bisschen vielleicht Gedanken machen. Wie? Ja, und das mag dann auch ein bisschen, logisch, ihr habt jetzt zwei Jungs, das ist ein bisschen, obwohl ich nicht glaube, ihr sitzt jetzt draußen, aber ich glaube nicht, dass Katrin so viel anders war. Ja, schon ihre knackigen Phasen.
Es ist so an, als könnte man Kinder zum Glauben erziehen, Jürgen.
Ja.
Das heißt, Gott könnte theoretisch Enkelkinder haben. Ich dachte, er hat nur Kinder.
Das ist auch ein Spruch, der nicht in der Bibel steht. Ich weiß es nicht. Verstehst du? Ich sage nicht, wenn dann 100%, weil so funktionieren die Sprüche nicht. Ja, es bleibt dieses eigene Wollen der Kinder 100% mit dabei. Aber ich kann sagen, das ist die Option, das ist das, was ich erstmal sehe und das ist der Weg, den ich gehe. Ob das Kind das ergreift, ob es dann ankommt, Mann, da gibt es tausend andere, ja, das fängt mit Freunden an, mit Erfahrungen, die irgendwo gemacht werden. Ich werde nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, du bist schuld, dass dein Kind nicht zum Glauben gekommen ist. Aber ich kann im Umkehrschluss auch nicht sagen, deswegen ignoriere ich alles, was die Bibel über das Thema sagt. Ich wollte nur sagen,
dass ich es so verstanden habe, dass die Kinder eigene Entscheidungen treffen, ja. Genauso wie wir sie auch getroffen haben. Und dass ich es auch bei Familien sehe, wo Kinder zum Glauben gekommen sind und andere nicht.
Mhm. Ist auch völlig richtig.
Und
ich sage auch nicht, dass es ein Allheilmittel ist, funktioniert 100%. Es ist einfach nur, dass es die einzige Stelle ist, wo ich das so deutlich im Zusammenhang sehe und deswegen an dieser Stelle jetzt predige und sage, das wäre mein Rat. Aber ich kenne Familien, wo hingegebene Christen einfach erleben müssen, dass ihre Kinder den Weg nicht mitgehen. Ja. Oder noch nicht. Ich glaube, es ist eher ein noch nicht. Ich denke, das wird noch